Ethel Smythe. Dame Ethel Mary Smythe wurde am 23. April 1858 in Sidcup in der Grafschaft Kent geboren. Sie starb am 8. Mai 1944 in Woking in Surrey. Smythe war eine britische Komponistin, Dirigentin und Schriftstellerin. Zudem kämpfte sie mit den Suffragetten für das Frauenwahlrecht. Ihr Leben stand im Zeichen ihres festen Vorsatzes, sich als Komponistin durchzusetzen und öffentlich anerkannt zu werden. Sie lehnte die Vorstellung ab, nur eine nebenbei komponierende Dame zu sein. Vielmehr wollte sie auf Augenhöhe mit männlichen Kollegen arbeiten und von ihrer Musik leben. Smith schrieb sinfonische Werke, Kammermusik, Chorstücke und Opern. Ihre bekannteste Oper heißt The Wreckers. Die deutsche Übersetzung lautet Strandrecht. Am stärksten berühmt wurde jedoch das Stück The March of the Women, das sich zur Hymne der englischen Frauenbewegung entwickelte. Familie und frühe Erziehung. Ethel Smythe kam aus einer typisch viktorianischen Familie der oberen Mittelschicht. Die Männer ihres Umfelds wählten meist das Militär oder wurden Bischof, Kaufmann oder Bankier. Ihr Vater, John Hale Smythe, war Generalmajor und diente lange in der bengalischen Armee. Die Mutter, Nina Emma Struth, hatte ihre Jugend in Paris verbracht und sprach besser Französisch als Englisch. Die Eltern heirateten am 30. Dezember 1848 in Norfolk. Ethel wuchs mit 5 Schwestern und einem Bruder in der Grafschaft Kent auf. Das Haus der Familie lag nahe der Ortschaft Sidcup, die heute zu Greater London gehört. Die 6 Schwestern wurden von deutschen Gouvernanten erzogen. Eine dieser Erzieherinnen hatte am Leipziger Konservatorium Klavier studiert. Durch sie lernte sie die Musik von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Robert Schumann kennen. Bald wollte sie selbst in Leipzig Musik studieren. Ethel galt als temperamentvoll und eigenwillig. Mit 14 wurde sie kurzzeitig in ein Mädchenpensionat geschickt, weil die Familie sie als unmanageable, also nicht beherrschbar, bezeichnete. Sie durfte erst zurückkehren, nachdem 2 Schwestern standesgemäß geheiratet hatten. Zu Hause half Ethel dann bei der Aufsicht über die übrigen 3 Schwestern. Der Wunsch nach einem Musikstudium stieß im Elternhaus auf heftige Ablehnung. Der Vater unterband sogar ihre Treffen mit einem befreundeten Musiker-Schriftsteller-Ehepaar, bei dem sie Partituren von Richard Wagner und Unterrichtsmaterial von Hector Berlioz studierte. Einzige Ausnahme. Die Familie erlaubte ihr, in London bei Clara Schumann Werke von Johannes Brahms zu spielen und zu hören. Erst 1877 setzte Ethel ihren Plan durch, nach Leipzig zu gehen. Sie erreichte das Ziel mit Hungerstreik, eisigem Schweigen und der Weigerung, Kirchenbesuche, Dinners und Bälle zu absolvieren. Die Musikwissenschaftlerin Eva Rieger urteilt: Ihre Pläne waren für ein Mädchen damaliger Zeit aberwitzig, zumal sie nicht im Ausland ihre pianistischen Fähigkeiten vervollkommnen wollte, um Musikpädagogin oder Klaviervirtuosin zu werden, sondern mit dem Kompositionsstudium in ein männliches Revier eindrang. Leipzig bot ihr diese Chance. An anderen Orten blieb Frauen der Zugang zur Kompositionsklasse verwehrt. So musste etwa ihre Zeitgenossin Sabine Lepsius an der Musikhochschule Berlin auf dieses Fach verzichten. Am Leipziger Konservatorium. Das Leipziger Konservatorium enttäuschte Ethel Smythe. Die Lehrkräfte erschienen oft zu spät, achteten kaum auf die eingereichten Kompositionen und füllten den Unterricht lieber mit Anekdoten als mit Inhalt. Wichtiger als die Stunden am Konservatorium war für sie der Kreis von Musikerinnen und Musikern, dem sie sich nun anschloss. Nachdem sie die strengen Vorgaben ihrer Familie abgelegt hatte, bewegte sie sich freier. Dennoch galten die gesellschaftlichen Regeln ihrer Zeit. Smythe umging diese Regeln manchmal mit Einfallsreichtum. Eines Abends wollte sie Hofmanns Serenade in D im Rosenthal-Restaurant hören. Eine Begleitung fand sich nicht. Also verkleidete sie sich als ältere Dame, setzte eine Perücke mit grauen Locken auf, trug eine große Hornbrille, einen dichten Schleier und das Ausgehkleid ihrer Vermieterin. Mit Zeitungspapier ausgestopft und Falten ins Gesicht gemalt, segelte sie schließlich ins Konzert. Zu Beginn knüpfte Smythe enge Bande zur Familie Röntgen. Engelbert Röntgen, Konzertmeister des Gewandhausorchesters, ermutigte sie, weiter zu komponieren. Er verglich das Rondo-Thema ihrer ersten Klaviersonate mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart. Auch das wohlhabende Ehepaar Herzogenberg unterstützte sie. Nach einem Jahr verließ sie das Konservatorium und erhielt Privatunterricht bei Heinrich von Herzogenberg, Präsident des Leipziger Bachvereins. Das kinderlose Paar nahm sie fast wie eine Tochter auf. Zu Elisabeth von Herzogenberg, die um 11 Jahre älter war, entwickelte Smythe eine besonders enge, liebende Beziehung. Heinrich von Herzogenberg übersah oder ignorierte diese Nähe. Im Hause der Herzogenbergs nahm Smythe lebhaft am Leipziger Kulturleben teil. Sie lernte Clara Schumann, Anton Rubinstein, Max Friedländer, Edvard Grieg und Johannes Brahms persönlich kennen. Mit Lilli Wach, der jüngsten Tochter von Felix Mendelssohn Bartholdy, verband sie eine Freundschaft. Brahms, der häufig zu Gast war, blieb für Smythe ambivalent. Sie bewunderte sein Werk, doch seine Vorbehalte gegenüber komponierenden Frauen verletzten sie. Begegnung mit Henry Brewster. Im Herbst 1882 zog Ethel Smythe für kurze Zeit nach Florenz. Dort lebte Julia Brewster, die Schwester von Elisabeth von Herzogenberg. Julia und Smythe verstanden sich zunächst sehr gut. Der wohlhabende Schriftsteller Henry Brewster, Ehemann von Julia Brewster, verliebte sich jedoch bald in Smythe, die vor allem Frauen liebte. Daraufhin kam es zum Bruch zwischen Julia und Henry Brewster. Auch Elisabeth von Herzogenberg wandte sich von Smythe ab. Smythe litt stark unter dieser Trennung. Bis 1890 bemühte sie sich vergeblich, die Freundschaft zu Elisabeth von Herzogenberg wiederherzustellen. Nach dem Tod von Elisabeth 1892 näherte sich Smythe erneut Henry Brewster an. Die Beziehung blieb zunächst platonisch. In ihrer Autobiografie What Happened Next beschreibt Smythe offen, wie sie sich 1895 entschloss, auch eine körperliche Beziehung mit Henry Brewster einzugehen. Sie nennt dies eine erhabene Kapitulation. Die enge Bindung zu Henry Brewster dauerte bis zu seinem Tod 1908. Er weckte Smythes Interesse an der Oper und schrieb für sie alle weiteren Operntexte. Begegnung mit Tschaikowski. Bis zu ihren ersten öffentlichen Erfolgen. Anfang der 1890er Jahre erlebte Ethel Smythe viele Rückschläge. Ihre deutschsprachigen Lieder und Balladen, die in England in den 1880er Jahren aufgeführt wurden, fanden dort kaum Beachtung. Der Geiger und Pädagoge Joseph Joachim äußerte sich zudem herablassend über ihre Kammermusik. 1887 kehrte sie nach Leipzig zurück. Dort lernte sie den russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski kennen. Sein Rat prägte ihre weitere Entwicklung. Er ermunterte sie, sich intensiver mit Instrumentation zu beschäftigen. Dadurch wandte sie sich immer stärker der großen Orchestermusik zu. Während ihrer ersten Leipziger Zeit hatte Smythe das Instrumentieren vernachlässigt. In ihrer Autobiografie erklärt sie, ihre Lehrer seien stark von Johannes Brahms geprägt gewesen und für Brahms habe die Instrumentation keine große Rolle gespielt. Über Heinrich von Herzogenberg, der sie anfangs stark beeinflusst hatte, schrieb sie später kritisch. Seine Instrumentierungen seien so schlecht gewesen, dass sie die Stücke kaum wiedererkannte, obwohl sie die Klavierfassungen gut kannte. Uraufführung der Messe in D. Ethel Smythes erster großer Erfolg war die Messe in D, auf Englisch Mass in D. Sie entstand, weil Smythe heftig in die römisch-katholische Pauline Trevelyan verliebt war. Das Werk zählt zu ihren wichtigsten Kompositionen. Smythe selbst hielt es für ihre beste Arbeit. Die Uraufführung erfolgte in der Royal Albert Hall in London und kam vor allem durch Smythes gesellschaftliche Beziehungen zustande. Zum Freundeskreis der Familie gehörte die im Exil lebende französische Kaiserin Eugénie de Montijo. Teile der Messe schrieb Smythe, während sie Gast im Ferienhaus der Kaiserin war. Eugénie vermittelte Smythe die Gelegenheit, Königin Victoria und dem Hofstaat auf Schloss Balmoral Auszüge aus der Messe vorzuspielen. Smythe bemerkte später scherzhaft, dass man dort angesichts allgegenwärtiger Schottenmuster schmerzhafte ästhetische Zugeständnisse machen müsse. Das Vorspiel vor dem Hof und die Zusage von Eugénie sowie mehreren Mitgliedern des britischen Königshauses, die Aufführung zu besuchen, überzeugten die Leitung der Royal Albert Hall. Die Halle nahm die Messe der noch wenig bekannten Komponistin für März 1893 in ihr Programm auf. Die Aufführung wurde ein Erfolg. George Bernard Shaw veröffentlichte am 25. Januar 1893 eine ausführliche und positive Besprechung. Ein anderer Kritiker zeigte sich amüsiert, eine Komponistin zu erleben, die versuche, in die Höhen der musikalischen Kunst aufzusteigen. Erste Opernaufführungen. Ethel Smythe feierte rasch erste Erfolge. Trotzdem fand sie kaum ein Opernhaus, das ihre frühen Werke auf die Bühne bringen wollte. In Großbritannien existierte damals nur eine professionelle Opernbühne. Darum reiste sie durch Deutschland und sprach persönlich bei vielen Theaterleitungen vor. Diese anstrengende Rundreise kostete sie viel Kraft. Häufig signalisierten Dirigenten Interesse, doch die Intendanten lehnten ab. Schließlich gewann Smythe den Großherzog Karl Alexander in Weimar für sich. Ihre Oper Fantasio gelangte dort am Hoftheater Weimar zu ihrer Uraufführung, und zwar 1889. Das Publikum reagierte begeistert. Rezensenten reichten jedoch bekannte Klischees weiter und lobten nur die Orchestrierung. 3 Jahre später erhielt das Werk eine weitere hervorragende Aufführung. Trotzdem zweifelte Smythe so sehr, dass sie die Partitur im Garten ihres englischen Landhauses verbrannte. Die Oper Der Wald wurde 1902 an der Staatsoper Berlin uraufgeführt, stieß dort aber auf verhaltene Resonanz. Noch im selben Jahr erklang sie im Royal Opera House Covent Garden in London. 1903 folgte eine Aufführung an der Metropolitan Opera in New York. Diese Premiere war ein voller Erfolg. Ein Kritiker schrieb: Die Sänger wurden immer wieder vor den Vorhang gerufen und Miss Smythe erhielt eine Ovation von fast 10 Minuten. Sie ertrank geradezu in Blumen. Miss Smythes Musik gehört klar der deutschen Schule an. Sie zeigt den Einfluss Wagners, ahmt ihn jedoch nicht nach. Der Wald blieb über 100 Jahre lang die einzige Oper einer Komponistin, die an der Metropolitan Opera aufgeführt wurde. Erst 2016 folgte L'amour de loin von Kaija Saariaho. Trotz einiger Erfolge musste Smythe weiter um Aufführungen kämpfen. Unter den Personen, die sie überzeugen wollte, war auch der bekannte Dirigent Bruno Walter. Er schilderte ihre erste Begegnung. Vor mir stand eine hagere, etwa 48 Jahre alte Engländerin in einem farblosen, sackartigen Kleid. Sie berichtete, sie habe in Leipzig studiert, Brahms habe sich für ihre Kammermusik interessiert und ihre Oper »Der Wald« sei in Dresden gespielt worden. Jetzt wolle sie uns in Wien ihre neue Oper »Les Naufrageurs« vorstellen. Ich fürchtete ein peinliches Treffen. Doch kaum hatte sie 10 Minuten gespielt und dazu mit unschöner Stimme gesungen, unterbrach ich sie, lief zu Gustav Mahler und bat ihn, sofort mitzukommen. Mir spiele eine Engländerin ihr Werk vor, und sie sei eine wahre Komponistin. Als wir uns trennten, war ich ganz im Bann ihrer Musik und ihrer Persönlichkeit. Aus dieser Begegnung entstand eine lebenslange Freundschaft. In Wien kam The Wreckers zwar nicht auf die Bühne, doch Bruno Walter dirigierte das Vorspiel zum zweiten Akt mehrfach in Konzerten. 1910 leitete er eine Aufführung der gesamten Oper in London. Englische Frauenbewegung. In ihrem autobiografischen Buch What Happened Next schrieb Ethel Smyth: Ich möchte, dass Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden. Sie sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen. Ich habe weder Angst, noch bin ich hilfsbedürftig. Auf meine Art bin ich eine Entdeckerin, die fest an die Vorteile dieser Pionierarbeit glaubt. Sie hielt sich lange von der Frauenbewegung fern. Politische Pflichten schienen ihr nicht mit künstlerischer Kreativität vereinbar. Deshalb verließ sie England 1908, um den zunehmend heftigen Kämpfen um das Frauenwahlrecht zu entgehen. Schon zuvor hatten Emmeline Pankhurst und Rhoda Garrett versucht, sie für die Sache zu gewinnen. Der Tod ihres Freundes Henry Brewster 1908 stürzte Smyth in eine Krise. Gespräche mit dem Dramatiker Hermann Bahr und seiner Frau, der Sängerin Anna von Mildenburg, stärkten ihren Entschluss. 1910 schloss sie sich den militanten Suffragetten an und trat der Women's Social and Political Union bei. Trotzdem komponierte sie weiter. In demselben Jahr entstanden ihre 3 Sonnenaufgangslieder. Das 3. Stück, The March of the Women, wurde zur Hymne der Bewegung. Die Uraufführung fand am 21. Januar 1911 an der Pall Mall in London statt. Am 12. März 1912 warf Smyth Fensterscheiben des britischen Kolonialsekretariats ein. Sie ließ sich verhaften und verbrachte 2 Monate im Gefängnis. An der Aktion beteiligten sich rund 200 Suffragetten, die entlang der Oxford Street Schaufenster zerschlugen. Der Dirigent Thomas Beecham besuchte Smyth im Holloway-Gefängnis und berichtete später: Ich kam im Gefängnishof an und fand die edle Gruppe der Märtyrerinnen vor, wie sie dort auf- und abmarschierten und mit Herzenslust ihr Kriegslied »March of the Women« sangen, während die Komponistin wohlwollend aus einem der oberen Fenster zusah und dazu mit bacchantischer Energie den Takt mit einer Zahnbürste schlug. Etwa 2 Jahre widmete Smyth der britischen Frauenrechtsbewegung ihre volle Kraft. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs unterbrachen die Suffragetten ihre Kampagne, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Nach Kriegsende erhielten Frauen das Wahlrecht. Im Dezember 1911 schrieb Richard Specht in der Märker über Ethel Smyth: Die Geringschätzung gegen Komponistinnen im Allgemeinen ist von einer unbekümmert resoluten, keinem Hindernis ausweichenden, in froher Energie ihren Weg gehenden Engländerin über den Haufen gerannt, fast hätte ich gesagt, geboxt worden. Eine sehr lebhafte, hagere, bewegliche Dame, trotz des leicht ergrauten Haars von siegreich erkämpfter, innerer Heiterkeit und ungeheurer, zäher Willenskraft, die es gezeigt hat, dass die Weiblichkeit kein Hemmnis für ursprüngliche tondichterische Produktion ist. Auch Virginia Woolf sah Smyth in dieser Rolle. 1931 sprach sie vor der National Society for Women's Service über ihre Freundin. Sie ist vom Stamm der Pioniere, der Bahnbrecher. Sie ist vorausgegangen und hat Bäume gefällt und Felsen gesprengt und Brücken gebaut und so den Weg bereitet für die, die nach ihr kommen. So ehren wir sie nicht nur als Musikerin und Schriftstellerin, sondern auch als Felsensprengerin und Brückenbauerin. 1913 bis 1944. Nach 2 Jahren engagierten Kampfs in der englischen Bewegung für das Frauenwahlrecht kehrte Ethel Smyth zum Komponieren zurück. Sie bemerkte erste Probleme mit ihrem Gehör. Auf ärztlichen Rat reiste sie 1913 nach Ägypten und begann dort die Arbeit an ihrer Oper »The Boatswain's Maid«. Noch im gleichen Jahr verschlechterte sich ihr Hörvermögen weiter. Die zunehmende Schwerhörigkeit führte schließlich zur völligen Taubheit. Während des Ersten Weltkriegs lebte Smyth überwiegend in Frankreich. Von 1915 bis 1918 arbeitete sie als Röntgenassistentin nahe der Stadt Vichy. Der Krieg verhinderte mehrere geplante Aufführungen. The Boatswain's Maid sollte in der Spielzeit 1914 bis 1915 am Opernhaus in Frankfurt erklingen. Bruno Walter wollte außerdem The Wreckers in München auf die Bühne bringen. Der Kriegsausbruch im August 1914 machte diese Pläne zunichte. In Vichy begann Smyth ihr erstes autobiografisches Buch. Es wurde sofort ein großer Erfolg. Die neue Popularität sorgte dafür, dass ab 1920 viele ihrer Kompositionen aufgeführt wurden. Der Rundfunk übernahm mehrere Werke und Thomas Beecham produzierte The Prison für die British Broadcasting Corporation. The Prison zählt zu Smyths Spätwerken und entstand trotz weit fortgeschrittener Taubheit. Mit dieser Symphonie für Solostimmen, Chor und Orchester wollte sie die Lebensphilosophie ihres langjährigen Freundes Henry Brewster vorstellen. 1930 dirigierte sie die Londoner Metropolitan Police Band bei der Einweihung eines Denkmals für ihre verstorbene Freundin Emmeline Pankhurst in den Victoria Tower Gardens. In den letzten Lebensjahren konzentrierte sich Smyth fast ganz auf das Schreiben. Sie fühlte sich stark zu der 24 Jahre jüngeren Virginia Woolf hingezogen und schrieb ihr über lange Zeit beinahe täglich. Woolf spottete häufig über sie. In einem Brief an Vita Sackville-West erklärte sie zum Beispiel, kein Hund halte das Zusammenleben mit Ethel aus. Trotz solcher Spitzen bereicherte die Verbindung beide Frauen. Ethel Smyth starb 1944 im Alter von 86 Jahren an einer Lungenentzündung. Ihrem Testament entsprechend verstreute ihr Bruder Bob die Asche in einem Waldstück nahe dem Haus der Komponistin in Woking, während Musik aus der Oper »The Prison« erklang. Vermächtnis. Ethel Smyth war Komponistin, Schriftstellerin und Kämpferin für Frauenrechte. In einer Zeit, in der Frauen kaum als ernsthafte Künstlerinnen galten, behauptete sie sich mit Mut, Witz und Talent. Kritiker wie Johannes Brahms begegneten ihr mit Spott, doch Smyth blieb unbeirrt und fand Unterstützer wie George Bernard Shaw und Bruno Walter. Ihr Hauptwerk, die Oper The Wreckers, beeindruckte durch dramatische Wucht und musikalische Eigenständigkeit. Smyth verband emotionale Tiefe mit handwerklicher Meisterschaft und wurde zur wichtigsten britischen Komponistin ihrer Zeit, auch wenn ihr die Anerkennung zu Lebzeiten oft versagt blieb. Seit den 1970er Jahren erlebt ihr Werk eine neue Würdigung. Aufführungen, Aufnahmen und wissenschaftliche Studien rücken sie wieder ins Licht. Neben der Musik schrieb Smyth lebhafte autobiografische Bücher, in denen sie Begegnungen mit Virginia Woolf, Königin Victoria und der Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst schilderte. Als unermüdliche Künstlerin und Vorkämpferin für Gleichberechtigung machte sie ihr Leben selbst zu einem Werk des Widerstands und der Freiheit.